Liebe Gemeinde, wie ihr ja schon gehört habt, heute ist der dritte Sonntag, der sich mit unserer Vision auseinandersetzt. Das Presbyterium hat sich vor einiger Zeit eine Klausurtagung, eine Vision gegeben, die wir jetzt auch mit der Gemeinde kommunizieren wollen. Heute also der dritte Teil. Im Einzelnen komme ich da gleich drauf. Nun mag der eine oder andere unter euch denken, meine Güte, wenn ich den Begriff Vision höre, dann muss ich doch an Helmut Schmidt denken. Der hat doch seinerzeit hanseatisch nüchtern gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber bevor wir das tun, lasst uns doch dieser unserer Vision erstmal eine Chance geben. Und der dritte Teil, über den wir heute nachdenken, dieser eine Satz, der kann groß überschrieben werden mit einem Begriff, der da lautet Gemeinschaft. Und insofern passt es ganz gut, wenn ich euch jetzt an dieser Stelle den Kanzelgruß entbiete. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der dritte Teil unserer Vision lautet also, ihr habt es ja auch schon gesehen, wir sind als Gemeinde ein Zuhause und schaffen einen einladenden Ort der Gemeinschaft. Ihr werdet vermuten, dass die rot unterstrichenen Wörter auf meine drei Gliederungspunkte in der Predigt hinauslaufen. Aber ihr irrt. Ich habe gar keine Gliederung. Ich habe sie deswegen herausgehoben, weil sie so sehr die emotionale Seite ansprechen. Weil sie so persönlich positiv besetzt sind, zu Hause. Einladend, Gemeinschaft. Wer würde denn nicht da begeistert die Hand heben und sagen, jawohl, ich bin dabei. Aber Vorsicht, schon Dietrich Bonhoeffer wusste, schon so manche christliche Gemeinschaft ist daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Und deswegen müssen wir uns auch der Fallstricke bewusst werden, die in den Umständen, aber ja möglicherweise auch in unserer eigenen menschlichen Natur liegen und die aus dem guten Vorsatz dann auch schnell Resignation und Enttäuschung werden lassen. Und deswegen möchte ich euch zu Beginn mal eine Geschichte erzählen, die es auch um Gemeinschaft geht. Und vielleicht kommt sie dem einen oder anderen ja auch bekannt vor, wer weiß. Also, im 18. Jahr des dritten Millenniums unter der Ägide einer mächtigen Herrscherin gab es eine Gemeinschaft von Auserwählten. Sie waren alle eingeschworen auf ein großes Ziel, das nur gemeinsam und auch nur unter Aufbietung aller Kräfte erreicht werden konnte. Natürlich, ein bisschen Glück war auch vonnöten, aber bekanntlich ist das ja nun mit den Tüchtigen. Angeführt wurden sie von einem, der wusste, wie man die Dinge richtig anpackt und der auch eine gute Portion Charisma mitbrachte. Und so gingen sie also ans Werk. Und siehe, es war sehr gut. Die Leute waren begeistert von der Art, wie sie es machten und jubelten ihnen zu. Und sie ließen sich inspirieren von dem Geist, der in ihnen wohnte. Und die Auserwählten gaben sich einen verheißungsvollen Namen. Und alle sammelten sich dahinter. Aber die Welle des Erfolgs, von der sie eine Weile getragen wurden, lullte sie ein und machte sie unvorsichtig. Einige meinten, sie wären was Besonderes und betraten eigene Wege. Aber das konnten sie nicht lange für sich behalten, denn es kam ans Licht und es verursachte Befremden. Die Leute fingen an zu reden, etliche aber zweifelten. Und als es jetzt darauf ankam, als es wirklich darum ging, das große gemeinsame Ziel zu erreichen, da versagten sie und scheiterten kläglich. Und es ging ein Aufschrei durch alles Volk, weil nun das, womit sie sich identifiziert hatten, ebenfalls gescheitert war. Und die Leute murrten und suchten nach den Schuldigen. Und die Gemeinschaft der Auserwählten zerbrach. Und ein jeder streute Asche auf sein Haupt und ging betrübt von dannen, ein jeglicher in das Seine. Na, wovon ist hier wohl die Rede? Wie konnte es nur so weit kommen? Was ist da passiert? Naja, vielleicht hat ja der Deutsche Fußballbund Gemeinschaft nur einfach falsch verstanden. Da fehlt doch was, oder? Versucht das doch mal auszusprechen. Zm. Vielleicht mal alle zusammen, klingt vielleicht besser. Zm. Klingt nicht besser. Kann man Gemeinschaft erzeugen, indem man etwas weglässt, wie hier zum Beispiel die Vokale? Kann man ein gemeinsames Europa bauen, wenn man die Idee eines gemeinsamen Europas auf lediglich, sagen wir mal, freien Handel reduziert? Was bleibt denn von Olympischen Spielen ohne Fairplay? Aber nun ja, wir sind da ja eigentlich besser dran. Das kann uns ja nicht passieren, weil wir sind ja eine Gemeinschaft von Heiligen. Oder? Ihr werdet fragen, Heilige, wieso diese Gemeinschaft? Haben wir doch gerade bekannt in unserem Glaubensbekenntnis, erinnert ihr euch? Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Bitte sehr. Wenn dem so ist, dann ist doch die Frage, was macht jetzt den Unterschied aus? Was trägt denn diese Gemeinschaft? Was macht sie denn zu einem Zuhause, zu einem einladenden Ort, an den Menschen auch gerne hinkommen? Schauen wir, ob uns doch der Predigttext dazu einen Hinweis geben kann. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus schreibt diesen Brief an die verstreuten Gemeinden der Heidenchristen in Kleinasien. Gemeinden in Bedrängnis, weil sie wie Fremdlinge in einer heidnischen Umwelt leben. Und in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel des 1. Petrusbriefs geht es um die Innenbeziehungen der Gemeinde untereinander. Was macht sie krisenfest in Leid und Anfechtung? Was lässt sie wachsen, nach innen wie nach außen? Wie soll ihr Glaube zum Ziel kommen? Das sind die Fragen. Und für Petrus ist die Sache eigentlich glasklar. Vor allen Dingen Liebe. Liebe untereinander. Und zwar beharrlich. Die neue Übersetzung lautet nicht beständig, sondern beharrliche Liebe. Unbeirrt, auch gegen das eigene Empfinden. Das sei das Merkmal, an dem ihr als Gemeinschaft erkannt werdet. Aber bitte sehr, Liebe jetzt nicht falsch verstehen. Nicht als Emotion, die in den exklusiven Gefühlskasten zweier Menschen hineingehört. Nicht als hohle Phrase, solange die Bedingungen stimmen. Nicht Liebe, die sagt, ich liebe dich, aber unausgesprochen meint, ich liebe mich. Sondern Liebe jetzt als Auftrag an die Gemeinde, das Gegenüber, den Menschen, der uns begegnet, als das zu erkennen, was er ist, ein von Gott geschaffener und geliebter Mensch. Wenn wir als Gemeinde Jesu erkannt werden wollen, dann nur, weil wir dem, was wir vorhin auch gerade im Evangelium gehört haben, Folge leisten. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Fußwaschung, naja, das ist ein hoher Anspruch. Jesus hat es aber vorgemacht. Diese beharrliche Liebe hat Kraft. Sie vermag sogar der Sündenmenge zuzudecken. Hier heißt es ja ein bisschen beschönigend, der Sündenmenge. Aber Hand aufs Herz, fühlt es sich denn heilig an, wie wir miteinander umgehen? Wir sind doch bitte sehr auch nur Menschen. Wir sind doch vielleicht noch keine Heiligen. Menschen machen Fehler. Menschen versagen, Menschen scheitern. Menschen werden aneinander schuldig. In der Familie, im Berufsleben, in der Gesellschaft, in geselliger Runde, sogar als Christen. Sogar in der Gemeinde, stellt euch vor. Es ist doch nicht so, dass wir unsere Persönlichkeit abstreifen, bloß weil wir in die Gemeinde gehen. Wir nehmen doch unsere Defizite mit in unser Gemeindeleben, in die Hauskreise, ja sogar ins Presbyterium. Wir sind die, die wir sind. Aber hier in der Gemeinde, da geschieht etwas ganz Grundlegendes. Und das nicht wegen der möglicherweise inspirierenden Sonntagspredigt, nicht wegen der tollen Musik der Band, nicht wegen der vielfältigen Angebote, die die Gemeinde so zu bieten hat. Das sind alles gern genommene Zugaben, aber das ist nicht die Hauptsache. Das Wesentliche an Gemeinde ist das, was wiederum Dietrich Bonhoeffer so formuliert hat. Gemeinde ist eine Gemeinschaft der Sünder. Wir sind kein Club der Schönen und Erfolgreichen. Wir sind kein Geheimbund mit höherem Wissen oder besonders tollen Fähigkeiten. Wir sind eine Gemeinde von Bedürftigen, die aneinander und vor Gott schuldig geworden sind und immer wieder schuldig werden. Aber wir erfahren immer wieder neu Vergebung in der Erkenntnis, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und deswegen finde ich dieses Bild von diesem Abendmahl auch so ausdrucksstark. Schaut doch mal in die Gesichter dieser Leute. Sie sehen so aus, als wären sie frisch sozusagen von der Straße eingesammelt, zufällig hereingerufen und sitzen jetzt da und sind ganz gespannt, was passiert jetzt. Und sie sehen da diese Hände, die ihnen etwas darreicht. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der gar nicht viel damit anfangen kann. Was ist denn das? Und wir sehen da hinten einen Mann mit einer blauen Kapuze. Das Gesicht kann man gar nicht erkennen. Er ist abgewendet. Vielleicht ist er in seinen eigenen Sorgen gefangen. Und genau das ist doch eigentlich auch unsere Situation. Erkennt ihr euch in diesen Gesichtern, in diesen Menschen, in diesen Erwartungen? Weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil das die Grundlage ist, haben wir die Ermahnung zur Liebe untereinander auch so nötig. Denn wir sollen einander unsere Schuld vergeben, da wo wir schuldig geworden sind. Im Jakobusbrief heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Denn Liebe heißt nicht drüber hinweggehen, sondern zudecken. Nicht bloßstellen, wie ein Tischtuch, das über einen fleckigen und arg ramponierten Tisch gezogen wird. Zudecken heißt den Mantel der Gnade ausbreiten. Gnade heißt der Liebe Raum geben, nicht der Vergeltung. Wir müssen nicht unserer Genugtuung hinterherlaufen, weil Jesus uns bereits volle Genüge getan hat. Liebe heißt dem Leben Raum geben. Dem Leben Raum geben. Das ist es, was uns trägt. Wir sind eine Gemeinschaft des Abendmahls. Wir berufen uns auf Christi Leib, der für uns gegeben wurde, auf sein Blut, das für uns vergossen wurde. Aber nicht wir haben uns das ja ausgedacht. Christus hat es selbst gestiftet als ein gültiges Zeichen seiner Gnade. Und, liebe Leute, es kommt nicht darauf an, ob wir gute Menschen sind. Entscheidend ist, ob wir begnadigte Menschen sind. Denn das ist der Unterschied. Das definiert die Gemeinschaft, zu der wir einladen, so wie wir eingeladen sind. Das ist unser Markenkern. Wir sind eine Gemeinschaft begnadigter Sünder. Das klingt vielleicht nicht besonders attraktiv in einer Umwelt, die fixiert ist auf schneller, höher, weiter. Aber wenn sich diese Zustandsbeschreibung an unserem Verhalten untereinander verdeutlicht, dann hat das doch auch eine Anziehungskraft nach außen. Ein Verhalten, das Petrus an zwei Mustern festmacht. Zum einen in der Art, wie wir Gastfreundschaft praktizieren. Man könnte meinen, ein Akt der Höflichkeit. Aber in der damaligen Umwelt, in der Kultur, in der dieser Text spricht, ein Erfordernis, das überlebenswichtig war. Wer gastfrei ist, teilt das, was er anbieten kann, ohne auf Ausgleich bedacht zu sein. Also so etwa das Gegenteil von Airbnb. Wer gastfrei ist, lädt ein. Er wird persönlich. Nun gilt das nach Petrus ja zunächst einmal für die Gemeinde untereinander, aber ich möchte das auch ganz bewusst mit der entsprechenden Außenwirkung verstehen. Es ist doch so, gerade weil Gottes Vergebung uns diese neue Identität gibt, sollen wir selbst auch Einladende sein, um auf seine Liebe hinzuweisen. Eine Gemeinde ohne einladenden Charakter, das ist letztlich ein Widerspruch in sich selbst. Zum Abendmahl, wie wir gesehen haben, Gott lädt uns selber ein. Wie könnten wir da eine geschlossene Gesellschaft bleiben? Daher, verweilen und wiederkommen schafft sich nicht von alleine. Erst Offenheit und Gastfreundschaft setzt die dafür nötigen Bedingungen. Wir haben ja als Gemeinde darin schon viel Herzblut investiert. Lasst uns also daran festhalten, an dieser guten Tradition, an dieser Offenheit. Lasst uns daran festhalten, diesen einladenden Ort zu bewahren. Und das Lotsenteam zum Beispiel kann immer engagierte Leute gebrauchen. Und ja, liebes Presbyterium, folgt doch dieser Vision, indem ihr uns alimentiert und die Lotsenecke dort hinten sponsert. Die zweite Verhaltensweise bezieht sich auf den Dienst untereinander und aneinander. Mit der jeweiligen Gabe, die jeder von Gott empfangen hat. Als gute Haushalter. Welche Art von Gaben das sein können, ja darüber hat der Apostel Paulus sich lang und breit ausgelassen. Charismen, Gnadengaben, vom Apostelamt bis zur Zungenrede. Das allein könnte eine ganze Predigtreihe füllen. Aber darum geht es mir heute nicht. Mir ist nur Folgendes wichtig. Gute Haushalter sind gemeinhin auch geschickte, gute Verwalter. Wer seinen Haushalt in Ordnung hat, von dem weiß man, der hat seinen Laden im Griff. Von Haushaltern verlangt man aber auch von Zeit zu Zeit Rechenschaft für ihr Tun, wie sie ihre Mittel eingesetzt haben. Letztlich auch, um Missbrauch zu vermeiden. Und im Klartext, nicht weniger wird von uns auch gefordert. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Die Gaben, die wir haben, sind nicht gleich verteilt, aber sie sind gleich wichtig. Ein jeder wird gebraucht. Entscheidend ist doch, dass wir diese ganz unterschiedlichen Gaben zum Dienst in der Gemeinde dann auch einsetzen. Denn es gilt, der Zentner Silber, der im Boden vergraben wird, der bringt keine Zinsen. Gott schenkt uns die Gaben, so unterschiedlich sie auch sind, zum Ausgeben. Nicht zur Selbsterbauung, sondern zum Gemeindebau. Und da kann unsere kleine Kraft, aber treu eingesetzt, viel bewirken. Nicht zum Selbstlob, aber zum Gotteslob. Denn bei allem, was wir tun, auch das, sagte uns der Text, soll Gott groß herauskommen. Und übrigens, im Wort Charisma steckt Freude drin. Das griechische Wort für Freude heißt Epcharistisi. Charisma, Epcharistisi. Dienen heißt Freude bereiten. Nicht nur anderen, sondern auch sich selbst. Und daher, das Pfund, das jeder hat, das soll wuchern. Lass raus, was in dir steckt. Diese Binse, diese Weisheit aus jeder Lebensberatung, die gilt erst recht für die Gemeinde. Mit dir, sagt Jesus zu Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Mit dir. Mit einem zum Jähzorn neigenden Maulhelden, der kläglich versagt, als Jesus ihn am meisten braucht. Mit dir. Wir sind gemeint. Ihr seid gemeint. Denn das ist Gottes Vision von Gemeinde. Du gehörst dazu. Du hast eine wichtige Rolle. Mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Und deswegen, unsere Vision von Matthäus-Gemeinde kann nicht dahinter zurückbleiben. Da hier nochmal, was uns für heute leitet. Wir sind als Gemeinde ein Zuhause und schaffen einen einladenden Ort der Gemeinschaft. Eine Vision ist ja kein Ist-Zustand, sondern ein Anspruch, den man erst noch erreichen will. Da will man erst noch hinkommen. Wir sind vielleicht noch keine Gemeinschaft von Heiligen, aber wir glauben dran, weil Gott uns genau in diese Gemeinschaft hineinruft, als begnadigte Sünder. Wir sind als Gemeinde unterwegs und vielleicht ja auch uns in Gefahr, uns zu verrennen. Aber wir vertrauen auf Gottes Geist und auf seine Zusagen als Quelle des Lebens. Persönlich wie auch als Quelle des Lebens für die Gemeinde. Wir laden in die Gemeinde als einen Ort, wo man ankommen kann, weil Gott da ist, der unsere Sehnsucht stillt. Der Mensch hat eine unstete Natur und ist immer auf der Suche nach mehr. Heute vielleicht noch hyperaktiver als je zuvor. Und doch scheint es, als wolle er nichts sehnlicher als einen Ort, wo er hingehört. Ein Zuhause. Max Giesinger hat das toll ausgedrückt. Sehr treffend. Und die Band will uns das jetzt zu Gehör bringen. Und am besten, ihr lasst das Mikro mitlaufen, damit das auch drauf kommt. Der Angelsachse sagt, home is where you hang your hat. Zuhause ist, wo du deinen Hut aufhängst. Beim Kirchenvater Augustinus heißt es, du hast uns zu dir hin erschaffen, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Der Grund, warum Gemeinde ein Zuhause bietet, ist Christus selbst. Er ist das Bindeglied, das aus Zm erst zusammen macht. Er ist die Tür, durch die wir hindurchgehen müssen, damit wir Gemeinde sind. Ihr seht sie, die Tür, das ist Christus. Das ist uns Verheißung und Verpflichtung zugleich. Durch ihn wollen wir für Menschen ein Zuhause sein. Und das ist unsere Vision. Denn was uns gilt, das soll auch allen anderen gelten. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen.